Das Ensemble Caprice war das mit Musik aus Peru. Hanak Pashab Kusikuinin heißt das Stück, in Quechua, so ungefähr jedenfalls, der Sprache der Nachfahren der Inka, die in Peru bis ins 16. Jahrhundert herrschten. Dann kamen bekanntlich die Spanier. Und diese Musik, die entstand eben 100 Jahre nach Ende der Inka-Herrschaft und wurde dann schon für christlich fundierte religiöse Prozessionen genutzt. Hält, was er verspricht, der Knoten, heißt diese Sendung. Und die Knoten der Inka, die haben wortwörtlich was versprochen. Sie lassen sich nämlich zu Wörtern und Texten zusammensetzen. Kipu heißt diese Knotenschrift und die weltweit größte Sammlung solcher Schriftstücke findet sich in Berlin im Ethnologischen Museum. Manuela Fischer ist die Kuratorin der südamerikanischen Sammlung. Guten Morgen, Frau Fischer.
Guten Morgen.
Wie sieht denn so eine Mitteilung, sage ich jetzt mal ganz offen, in Knoten aus? Was sind das für Knoten?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Hauptschnur, die horizontal liegt und daran hängen Schnüre, die Knoten in unterschiedlicher Höhe dann aufweisen. Und in der Regel handelt es sich um numerische Werte, also Zahlen. Das heißt, wir haben unten die Einer, dann darüber die Zehner, Hunderter, Tausender, und so, dass man so dann Zahlenwerte festhalten kann.
Woher wissen Sie, dass das Zahlen sind? Wie kriegt man das raus?
Das sind natürlich Informationen, die aus der frühen Kolonialzeit stammen, wo Interesse bei den spanischen Eroberern bestand, das Inkaische Reich und seine Regierungsform zu verstehen. Und da war der Quipu, also dieses Notationssystem, ein ganz, ganz wichtiges Mittel, das dann allgemein beschrieben wurde. Aber das Entscheidende an dem Quipu im Vergleich zu anderen Sprachen oder Schriften ist, dass es ein Notationssystem ist, das immer auch die Erinnerung desjenigen, der damit zu tun hat, benötigt. Also sie sind nicht lesbar in diesem Sinn.
Erinnerung heißt, ich muss wissen, was ich eigentlich notieren wollte oder mich so ungefähr daran erinnern, und dann habe ich die exakten Werte in dem Quipu?
Naja, die exakten Werte sind ja ablesbar, aber worauf es sich bezieht, das weiß man eben nicht so ganz genau. Die Quipus sind ja sehr schön, sie haben zum Teil, sind sie farbig, die Schnüre, sind auch Schnüre dabei, die aus farbiger Baumwolle gezwirmt worden sind, also rosé und grün, ja, was ja tatsächlich in Peru auch wieder angebaut wird. Und dann gibt es welche, die sind zweifarbig, wo verschiedene Schnüre zusammengezwirnt sind.
Da hat das auch eine Bedeutung?
Mit Sicherheit, nur wissen wir sie nicht. Mhm. Also wir wissen nicht, ob jetzt der grüne Faden Coca bedeutet, worüber wir uns freuen würden, aber das ist überhaupt nicht.
Aber wenn Sie das so sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwas damit gezählt wurde. Also irgendwelche Dinge, die im Zusammenhang wichtig geworden sind. Das können vielleicht Ziegen sein oder es könnten Pflanzen sein oder irgendwas anderes.
Also ganz wichtig war der Quipu für die Inka, was die Lagerverwaltung anbelangt. Es gab ja kein Marktsystem im Inkaischen Reich, sondern eine Reziprozitätsbeziehung zwischen Inka und den jeweils unterworfenen Regionen. Und die Abgaben, die gemacht werden mussten, die wurden in Lagerhäusern, in Kolkas, aufbewahrt und das wurde registriert. Und zwar mit solchen Quipus.
Und Ihre Quipus sind so alt, dass sie tatsächlich noch aus der vorkolonialen Zeit stammen?
Ja, die Quipus sind alle inkaisch. Gesammelt wurden sie Ende des 19. Jahrhunderts, als es eben noch keine moderne Archäologie gab, wie wir sie heute verstehen, in dem jede Grabung sehr genau dokumentiert wird. Das heißt, wir haben nur vage Angaben, aus welcher Region die Quipus stammen. Meistens ist dann nur die nächstgelegene Stadt angegeben. Und das macht es natürlich schwer, da Kontexte herzustellen.
Warum hat man die eigentlich gesammelt damals? Weil die hübsch sind oder weil man Interesse hatte daran, wie Inka rechnen zum Beispiel?
Also genau genommen ist die Berliner Sammlung so groß, also die Hälfte des Weltbestandes ist ja hier in Berlin untergebracht im Ethnologischen Museum, weil der Gründungsdirektor Adolf Bastian die Idee hatte, dass diese Dichotomie, also diese Zweiteilung in Kulturvölker und Naturvölker, dass die, wie er sich ausgedrückt hat, irgendwann ins Purzeln geraten muss. Das war ja das, was man im 19. Jahrhundert gedacht hat. Aber er hat ganz systematisch Notationssysteme gesammelt, die eben keine Schrift waren, weil sie eben auch in einem so großen Reich wie dem Inkaischen Reich eine Funktion hatten.
Das heißt, Entschuldigung, wenn ich das nochmal unterbreche, der hat war auf der Suche nach etwas, das alle Menschen miteinander verbindet? Habe ich das richtig verstanden?
Adolf Bastian war jemand, der nach dem Elementargedanken gesucht hat. Also es gibt Wissenschaftshistoriker, die sagen, er war ein früher Strukturalist. Ich meine, wir wissen ja, wie die deutsche Ethnologie sich entwickelt hat, dann im Dritten Reich auch. Aber die frühen Ethnologen, um es mal so zu sagen, also auch Adolf Bastian, Rudolf Virchow, es waren ja Liberale, und die tatsächlich nach diesem gemeinsamen Nenner gesucht haben und nicht das Trennende hervorgehoben
haben. Könnte dem heute noch was abgewinnen als Forscherin?
Also ich finde Wissenschaftsgeschichte faszinierend, muss ich sagen, weil sie ja immer hochpolitisch ist und auch an der Sammlungsgeschichte man sehen kann, was die Leute gerade bewegt hat. Also Inkaisches wurde zum Beispiel dann gerade durch Adolf Bastian Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts deswegen gesammelt, weil gerade die deutschen Historiker und auch die Briten im Gegensatz zu den spanischen Historikern im Inkaischen Reich so jetzt wie einen Sozialstaat gesehen haben, ein ideales Imperium, dem man irgendwie nacheifern sollte. Und deswegen wurden ganz gezielt inkaische Sammlungen nach Berlin gekauft.
Hat das einen Vorteil, dass Sie da jetzt so viel davon haben? Also die Hälfte des Bestandes weltweit, ich glaube, es sind 400, die Sie haben und 800 gibt es so ungefähr.
Ja, so ist es.
Hat das einen Vorteil, dass Sie so viele davon haben? Also können Sie besser dran arbeiten?
Also ich persönlich arbeite nicht daran, aber es gibt Kollegen, die daran arbeiten. Sie sind sehr gut aufbewahrt und können von jedem, der sich dafür interessiert, untersucht werden. Es gibt natürlich auch Datenbanken. An der Harvard University gibt es eine Datenbank, aber letztendlich sind die Fragen, die die Kollegen bewegen, dann doch sehr unterschiedlich. Und dann ist es sinnvoll, sich mit dem Original zu befassen. Und es gibt leider noch nicht so viele Forscher, die sich mit Quipus befassen.
Jetzt sagen Ihnen die Quipus nur Zahlen. Gibt es eine Aussicht darauf, dass sie irgendwann mehr erzählen?
Also man müsste so etwas wie einen Rosetta Stone finden, den es aber bisher nicht gibt, wo eben verschiedene Notationssysteme oder Sprachschriften dann zusammenkommen. Das ist nicht der Fall und auch die kolonialzeitlichen Quellen sind da nicht so ergiebig. Aber ich denke, die archäologische Forschung kombiniert mit Ethnohistorie und mit unterschiedlichen Ansätzen auch die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten in der Informationstechnologie ist natürlich schon auch eine Möglichkeit, wie man dann verschiedene Quipus, die zusammengefunden wurden, in Zusammenhang bringen kann und sehen kann, inwieweit sie etwas miteinander zu tun haben. Und im Fall von Incahuasi, diesem Fundort, den Alejandro Chu, ein peruanischer Archäologe, ausgegraben hat, da hat er eben eine Zahl von 50 Quipus gefunden, die zum Teil tatsächlich miteinander zusammenhängen. Das heißt, ein Quipu die Summe anderer Quipus darstellt. Und er hat auch gefunden, dass es sowas, er nennt es Check and Balance, also ein System, bei dem ganz systematisch bestimmte Beträge abgezogen werden, sodass er davon ausgeht, dass es sich um so eine Art Steuer handelt, die möglicherweise für die Verwaltung dieses Lagerhauses verwendet wurde. Also, und ich denke, da wird es noch weitere Funde geben, die in Zukunft, die dann möglicherweise noch ein kleines Mosaikstück zu dem großen Bild beitragen können.
Sie haben es schon gesagt, die sind schön, die Quipus, also in unserem Verständnis heute. Ich weiß nicht, ob die Inka sie auch schön gefunden haben, aber schon wie die mit Materialien arbeiten, was Sie gesagt haben, mit den unterschiedlichen Farben und den unterschiedlichen Knoten, liegt es ja nahe, dass da auch eine gewisse gestalterische Qualität vielleicht drin liegt. Wieso hat man dann damit aufgehört, weil die Spanier mit Stift und Papier kamen?
Naja, die Notwendigkeit, mit Quipus weiter zu hantieren in den Lagerhäusern, die hat sich ja dann sehr schnell erübrigt, denn die Spanier haben eine Marktwirtschaft eingeführt. Aber es ist nicht so, dass die Quipus sofort ihren Sinn verloren hätten. Für einige Bereiche sind sie weiter verwendet worden. Und es gibt bis heute in manchen Dörfern eine Tradition, sozusagen dem Kipus als ein kulturelles Erbe aufgefasst werden, bei denen die Vorsteher von Clans, also von Parcialidades, Kipus tragen als Zeichen ihrer Würde und als Verantwortliche innerhalb einer Dorfgemeinschaft, eines Ayllu, und da noch eine sehr wichtige performative Funktion haben.
Hält lange, aber nicht ewig. Die Matinee in SWR Kultur, heute festgezurrt am Thema Knoten. Und vielen Dank, Frau Fischer.
Ich danke Ihnen.